Ich lese aus 1. Johannes 3, die Verse 13 bis 18. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir wollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Lieber Vater, wir danken dir von Herzen für dein Durchtragen in der vergangenen Woche. Danke, dass wir uns noch in Freiheit unter deinem Wort versammeln dürfen. Und darüber wollen wir dir immer wieder die Ehre geben. Wir bitten für dein Volk Israel. Wir bitten für unsere Geschwister in Verfolgung. Und an diesem Morgen bitten wir dich für unser Volk und für die, die die Verantwortung für uns tragen. Wir danken dir für allen Glauben in unserem Land. Wir klagen dir aber auch alle Not und Gottlosigkeit in unserem Volk und bitten um einen Aufbruch zu dir hin, damit die Vollzahl der Nationen bald erreicht werden kann. Und heute Morgen sprichst du, Herr Jesus, in deinem Wort an, dass wir die Brüder lieben sollen. Dazu hast du selber durch dein Leiden und Sterben am Kreuz von Golgatha die Grundlage geschaffen. Du hast dich für uns dahingegeben. Das wollen wir annehmen und alle Lieblosigkeit und Sünde dir bringen. Danke, dass wir jetzt so zu dir kommen dürfen. Bevollmächtige jetzt Norbert Rose, dass er uns dein Wort in Wahrheit sagen kann. Amen.
Worum geht es in diesem kleinen Abschnitt von 1. Johannes Kapitel 3, den wir gelesen haben? Es geht immer um eine große Klarheit. In der Bibel geht es immer um die Beseitigung von Unklarheiten. Es geht immer um einen klareren Blick, den wir bekommen sollen. Und das dürfen wir in all diesen Schriften immer wieder sehen, dass alle Schrift, die wir haben, von Gott, von seinem Geist eingegeben ist, damit wir eine größere Klarheit gewinnen, damit wir besonders in diesen sehr, sehr unklaren Zeiten, in denen wir leben, einen Durchblick bekommen. Denn das erleben wir ja mehr und mehr, dass wir permanent umgeben sind von verschiedenen Meinungen, von verschiedenen Auslegungen, von verschiedenen auch Lügen, von verschiedener Unklarheit, sodass viele in Gemeinden unterwegs sind und sich fragen, was eigentlich können wir noch glauben? Worauf steht eigentlich unser Glaube? Was ist die Basis, die Grundlage unseres Glaubens? Und dafür gibt diese Schrift eine ganz, ganz große Klarheit. Das war schon zur Zeit von Johannes so, dass es immer ein großes Ringen gab, ein immer wiederkehrendes Ringen in der Frage, was gilt denn jetzt eigentlich für uns? Wie kann ich gewiss sein, dass ich auf der richtigen Seite stehe? Sie müssen sich vorstellen, in der damaligen Zeit gab es unzählige verschiedene Gruppierungen, jüdische Gruppierungen, christliche Gruppierungen, gemischte Gruppierungen, auch Gruppierungen aus dem römisch-griechischen Bereich. Und alle waren sie vollkommen davon überzeugt, wir sagen euch die Wahrheit. Und der kleine Endabnehmer sozusagen in der Gemeinde, der hat alle diese verschiedenen Dinge gehört und gesehen und musste jetzt irgendwie damit leben, dass er sich seine Wahrheit sozusagen da herausfiltern musste. Und darum sind wir froh, dass wir Schriften haben, die bestätigt sind, von denen wir sagen können, hier haben wir das, was in allen Zeiten gültig ist, als die Wahrheit der Gemeinde Jesu über allem, was da zu sagen ist. Also auch die Fragen, wie kann ich eigentlich gewiss sein, mit meinem kleinen Leben, mit meinem Glauben, mit meinem Denken, mit meinen Anschauungen und Ansichten, wie kann ich gewiss sein, dass ich auf der richtigen Seite stehe, wenn wir es so ganz einfach formulieren wollen. Wie können wir sicher sein, dass wir nicht nur irgendwie mitlaufen in irgendeinem Strom von Menschen, die da irgendwas Neues in die Welt gebracht haben? Woran erkenne ich, dass ich tatsächlich von Neuem geboren bin? Und das nicht nur ein schönes Wort, eine schöne Beschreibung ist. Und woher weiß ich, dass am Ende mein ganzes Leben nicht doch eine riesengroße Enttäuschung wird? Und ich am Ende erkennen muss, das war alles nichts. Das war alles nicht echt. Das war alles nicht wahr. Und wir kennen das aus vielen, vielen Begegnungen und Gesprächen, dass manche schon Panik bekommen, wenn nur der Gedanke aufkommt, sie könnten sich vielleicht getäuscht haben. Also wenn jemand den Eindruck hat, ich bin mir nicht ganz sicher in dem, was ich denke, in dem, was ich glaube, dass da schon eine massive Angst aufkommt, sie könnten sich nur etwas eingeredet haben. Sie könnten sich getäuscht haben. Sie könnten etwas Grundlegendes übersehen haben und am Ende doch leer ausgehen. Ich weiß von manchen aus Gesprächen, dass diese Fragen immer wieder kommen und dass manche mit diesen Fragen nie zu einem Ende kommen. Vor einigen Tagen sprach ich mit einer Frau in einer anderen Gemeinde, weit entfernt von hier, die immer wieder sagte, man muss das doch auch irgendwie spüren können. Spüren können. Das ist so eine Erwartung, die wir haben. Irgendetwas muss doch in uns geschehen, was man dann auch spüren kann. Ich spüre aber nichts von dieser Gewissheit. Ich spüre nichts von der Gegenwart Gottes. Ich spüre nichts von dem, was er in meinem Leben tut, von dem, was da in mir ist. Das Einzige, was ich spüre, ist so ein bohrender Zweifel oder nur eine Leere, die da in mir ist, aber nichts, worauf ich mich verlassen würde. Und grundsätzlich müssten wir sagen, diese bohrenden Zweifel, die sind notwendig. Diese Zweifel sind hin und wieder einfach auch richtig, denn wir müssen immer wieder klären, ob wir noch auf der richtigen Seite stehen. Wir müssen immer wieder danach suchen, ob wir mit unserem Leben in der richtigen Spur sind. Und wir müssen manche Zweifel aushalten, wenn es anfängt zu bohren und ich gezwungen bin, noch einmal nachzudenken und auch zu begründen, warum lebe ich so? Warum denke ich so? Warum glaube ich so und nicht irgendwie anders? Und dafür sind Zweifel auch bei Christen etwas völlig Normales, dass wir noch einmal klären können, dass wir nicht einfach so vor uns hinleben und denken, wir haben das irgendwann einmal so angenommen und jetzt laufen wir da unseren Lauf und irgendwie wird's schon, sondern dass wir immer wieder klären, was noch nicht geklärt ist. Und da muss vieles geklärt sein. Wir sehen das immer wieder in den Briefen bei Johannes, aber auch bei Paulus, diese Formulierung immer, wir wissen aber, nicht wir hoffen, wir meinen, wir könnten uns vorstellen, sondern wir wissen aber. Manchmal fragt Paulus auch, wisst ihr denn nicht? Habt ihr es vergessen? Habt ihr es übersehen? Oder seine Formulierung, die uns so wichtig ist, wenn es heißt, ich bin gewiss. Ich bin gewiss. Und ich, also ich, der ich vor Ihnen stehe, ich kann Ihnen das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das kann unter Umständen eine lange, lange Zeit dauern, bis man an diesen Punkt kommt, endlich sagen zu können, und jetzt bin ich gewiss, jetzt habe ich's, jetzt habe ich's verstanden, jetzt habe ich's erkannt. Jetzt ist der Groschen, wie wir früher mal gesagt haben, endlich gefallen und jetzt bin ich gewiss. Etwas ganz, ganz Wunderbares. Ich kann Ihnen das sagen, von mir und von anderen, dass das nicht langsam schleichend geschehen ist, dass dieser Groschen nicht pfennigweise gefallen ist, immer ein bisschen mehr, sondern dass es mit einem Augenblick geschehen ist, mit einer Klarheit, mit einer Erkenntnis. Und ich kann auch das nur sagen, als ich zum ersten Mal das Kreuz Jesu in der ganzen, soweit man das sagen kann, in seiner ganzen Dimension verstanden habe. Ich habe viel vom Kreuz verstanden, ich habe oft vom Kreuz geredet, aber es hat lange gebraucht, bis ich das Kreuz Jesu in der Tiefe, in seinen Dimensionen verstanden hatte. Und dann fiel tatsächlich nicht nur der Groschen mit einem Schlag, sondern alles fiel in dem Augenblick, dass man es fast hören konnte. Jetzt war die Erkenntnis da, jetzt war die Klarheit da. Kein neues Wissen, aber ein ganz tiefes, persönliches Erkennen und eine Gewissheit, jetzt habe ich's erkannt. Und darum immer wieder diese Formulierungen, daran erkennen wir. Wir sollen erkennen, wir sollen eine Klarheit haben. Jesus sagt sogar, dass die anderen erkennen werden an uns, dass wir seine Jünger sind. Und sie sollen es erkennen, sagt er, an der Liebe, die ihr untereinander habt. Also tatsächlich, es wird etwas erkannt werden, gesehen werden. Und wenn die Zweifel kommen, dann heißt es nichts anderes, als dass da wieder Neues zu klären ist. Wir noch einmal neu fragen dürfen und fragen müssen und nach den Antworten suchen dürfen. Und da hatte Johannes einige sehr markante Kriterien genannt, die in diesem kleinen ersten Johannesbrief schon beschrieben worden sind. Das erste war, wir orientieren uns hin zur ewigen Welt Gottes. Das ist das Erste und Wichtigste. Wir sind nicht mehr an diese Welt gebunden. Wir sind nicht mehr so sehr von dieser Welt beeindruckt, sondern unsere Blicke gehen über diese Welt hinaus, über diese Zeit, über dieses Leben hinaus in seine ewige Welt. Denn wir sind nicht von dieser Welt. Wir suchen, was droben ist, sagt Paulus. Also immer wieder diese parallelen Formulierungen. Wir strecken uns aus nach dem, was da vorne ist. Das ist ja eine auch körperlich spürbare Haltung. Wir strecken uns aus nach dem, was wir noch nicht in Händen haben, aber was wir schon sehen, was wir schon vor Augen haben. Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und mit diesem Trachten ist wirklich eine Bewegung gemeint, dass da ein Drängen, ein Sehnen ist in unserem Leben. Unser Bürgerrecht ist im Himmel und nicht hier. Uns geht diese Welt, ja, ein wenig geht es uns schon noch an, aber wir hängen nicht mehr an dieser Welt. Und diese Welt ist nicht das Einzige, an dem wir kleben, sondern unser ganzes Leben ist ein Ausstrecken nach dem, was da vor uns ist. Und es ist nicht nur ein ständiges Ausstrecken, sondern wir haben auch schon etwas gesehen. Auch das sagt der Johannes so deutlich. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben da etwas vor Augen. Wir sehen also nicht nur ein paar Bekenntnissätze in der Bibel, sondern wir haben einen Blick für diese neue Welt, die auf uns wartet. Das ist das Erste. Wir orientieren uns nicht mehr allein an dieser Welt, sondern noch viel mehr an der ewigen Welt Gottes. Das Zweite, was uns Johannes sagt, wir bekennen, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Herr ist. Und wir könnten noch andere Namen hinzufügen. Es wäre immer richtig. Wir bekennen, dass Jesus der eine ist und dass sich für uns alles in unserem Leben, in unserem Glauben, in unserem Denken, auch was unsere Zukunft angeht, immer alles um Jesus dreht. Um den, der gekreuzigt ist, der auferstanden ist, der aufgefahren ist und der sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Wir haben tolle Bekenntnisse, die das ausdrücken. Auch wenn es hier formal klingt an manchen Stellen, aber dass wir das immer wieder vor Augen haben, wovon reden wir eigentlich? Dass wir einen Namen haben, den wir anrufen dürfen, von dem wir glauben, in keinem anderen ist das Heil. Aber in ihm, in diesem Namen, ist alles Heil, ist das ganze Heil. Und darum ist er die Mitte unseres Lebens, das Zentrum. Alles kommt von ihm und alles drängt hin zu ihm, auch was unseren ganz kleinen persönlichen Lebensalltag angeht. Und das Dritte, was Johannes sagt, ist eigentlich selbstverständlich. Wir gestalten unser Leben nach dem Willen Gottes. Wir halten uns an seine Gebote. Könnten wir auch sagen, nur wenn wir als Deutsche Gebote hören, also schon die Formulierung Gebot, da zucken wir innerlich schon zusammen, weil wir unter Gebot immer gleich an Gesetz denken. Das ist im Griechischen ganz anders. Da denkt man nicht automatisch, da ist wieder ein neues Gesetz, an das wir uns halten sollen, sondern das neue Gebot, das ist die neue Weisung. Das sind die neuen Ordnungen, die neuen Worte, die uns gegeben sind. Und danach richten wir uns aus. Wir gestalten unser Leben nach diesem Willen Gottes, nach diesen neuen Ordnungen. Und diese neuen Ordnungen stehen in keinem Gesetz, sondern diese neuen Ordnungen kommen hinein in unser Leben einzig und allein durch den Geist, der uns gegeben ist. Da wird Johannes ganz eindeutig, wenn er sagt, dass die Kinder Gottes selbstverständlich das tun, was Gottes Wort ihnen sagt. Nicht, weil sie es müssten, weil sie gezwungen wären, sondern weil sie nicht anders können. Da würde man manchmal schon ein innerer Protest aufstehen, wenn man, oh, ich kann aber auch ganz anders. Oder ich kenne solche Leute, die ganz anders kennen. Johannes sagt das sehr deutlich, Kinder Gottes können nicht anders, als in seiner Spur zu leben. Ja, Johannes sagt auch was anderes. Johannes sagt auch, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so sind wir Lügner, wir betrügen uns selbst. Auch Johannes weiß etwas davon, dass wir nicht ohne Fehler, nicht ohne Sünde sind, dass wir doch nicht alles genauso tun, wie wir es von seinem Wort her sehen. Aber Johannes sagt auf der anderen Seite so eindeutig, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Und er scheint damit sagen zu wollen, dass es auch keine großen Grauzonen gibt, in denen man sich irgendwie aufhalten könnte. Keine nebulösen Bereiche, wo wir so oder auch anders leben könnten, sondern wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder können nicht sündigen. Das ist jetzt wörtlich zitiert. So sagt es uns Johannes, so sagt es uns das Wort Gottes. Und das muss dann natürlich geklärt werden, weil viele unter uns in größte Verzweiflung fallen würden, wenn wir das so unkommentiert einfach stehen lassen würden. Denn wie viele sind da vielleicht auch heute Morgen, die sagen, ich bin gerade an diesem Morgen schon schuldig geworden. Ich habe es mal wieder nicht geschafft. Ich bin wieder einmal in die Falle, in meine eigene Falle gelaufen. Was immer das sein mag. Ich habe meinen Mann angeschrien oder meine Frau. Ich habe gelogen. Ich war sehr unfreundlich zu irgendeinem, der da gerade mir in die Quere kam. Das sind ja die harmlosen Dinge, die uns immer wieder auch tatsächlich geschehen. Und es gibt noch viele Dinge, die sind nicht so harmlos. Die sind wirklich grenzwertig, wo wir merken, das lässt sich nicht so einfach aus der Welt schaffen, indem man sagt, ich bitte um Verzeihung, ich bitte um Vergebung. Da kann ich Ihnen viele Dinge, das brauche ich gar nicht, Sie kennen das. Viele Situationen, wo Menschen sagen, ich bin so schuldig geworden, dass ich damit nicht mehr fertig werde. Und das geht mir nach und das hängt an mir. Wie soll ich damit leben? Also nicht nur Dinge, die uns jeden Tag passieren, sondern auch Dinge, die im Leben eines Christen geschehen können, also bei Kindern Gottes geschehen können, die uns ganz an den Rand unseres Daseins, unseres Glaubens bringen. Und noch einmal diese Formulierung von Johannes, der ganz am Anfang sagt, ja, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber der zweite Satz, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da würden natürlich viele sofort protestieren. Gerade Menschen, die sehr in einer gesetzlichen Frömmigkeit geprägt sind und gewohnt sind, auch in diesem gesetzlichen, in dieser gesetzlichen Haltung zu leben, die werden uns sagen, das geht aber nicht so einfach. So leicht darf man sich's nicht machen, dass er uns einfach die Sünde vergibt, dass wir es nur aussprechen müssten und schon wäre alles erledigt. Natürlich nicht. So einfach sieht es auch die Bibel nicht. Aber wir sehen vielleicht diesen großen Unterschied daran, nämlich dass der Apostel Johannes ja gerade mit solchen Kreisen permanent zu tun hatte. Solche sogenannte gnostische Kreise, die den Menschen aufgespaltet haben in zwei ganz verschiedene Bereiche. Die gesagt haben, da ist der Leib und da ist der Geist oder die Seele oder irgendwas. Aber da ist eine deutliche Trennung zwischen dem Leiblichen und dem Geistlichen und vielleicht dem dem Seelischen noch. Und diese beiden Bereiche trennen wir einmal. Nämlich mit dieser Begründung, das Leibliche, das spielt ohnehin keine Rolle mehr, denn der Leib ist ja ein Leib zum Tode. Dieser Leib ist ohnehin nicht mehr zu retten. Das wäre eine Formulierung, die Sie gebraucht hätten. Mit diesem Leib geht es ohnehin zu Ende. Also können wir diesem Leib einfach das geben, was er will. Es kommt nur auf den Geist an. Es kommt nur auf einen klaren Verstand, auf eine klare Erkenntnis an. Aber was der Leib tut, das spielt eigentlich keine Rolle. Und wir merken, wie schwierig das ist, sich in solch einer Umgebung zurechtzufinden und hier die Wahrheit durchzuhalten. Dass man nicht sagen kann, Hauptsache wir haben einen klaren Geist und der Rest interessiert uns eigentlich gar nicht. Sondern dass wir das gerade sehen, wenn Johannes sagt, Kinder Gottes können das nicht. Kinder Gottes sind nicht ohne Sünde. Kinder Gottes können auch Fehler begehen, können auch untadelig sein. Aber Kinder Gottes können das nicht ertragen, so zu leben. Sozusagen sich aufzuspalten in zwei verschiedene Teile. Kinder Gottes können auch über ihr Versagen nicht einfach so hinwegbügeln, als hätte das keine Bedeutung, sondern Kinder Gottes leiden daran, wenn sie schuldig werden. Und darum bekennen sie ihre Schuld, weil sie damit nicht leben können, weil der Geist es ihnen nicht zulässt, einfach so weiter zu marschieren, als wäre gar nichts geschehen. Wir können es auch positiv formulieren, so macht es ja Paulus an anderer Stelle in Römer 12, wo er sagt, so ermahne ich euch nun, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Das klingt für manche schon wieder bedrohlich. Ich soll mein Leib hingeben als ein Opfer. Aber dann fährt Paulus fort und sagt, naja, nicht so, wie wir das von den Opfern kennen im alten Bund, dass wir unseren Leib sozusagen wegwerfen sollten, sondern dass wir unsere Leiber hingeben als ein Opfer. Und dann kommt diese Formulierung, dass lebendig und heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir sind also eingeladen, alles, was wir sind, alles, was zu uns gehört, alles, was wir haben, alles, was irgendwie mit unserem Leben verbunden ist, hinzugeben als ein lebendiges, als ein heiliges, als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Und dann zu sehen, was er daraus macht. Was er mit diesem Leben anfangen kann, wie er dieses Leben gestalten kann. Das war das Dritte. Und das Vierte ist, wir sind aus dem Tod zum Leben gekommen. Wörtlich heißt es eigentlich, wir sind vom Tod zum Leben hinübergegangen. Wir haben die Seiten gewechselt. Wir sind nicht mehr dieselben, wir leben auch nicht einfach so weiter, wie wir bisher gelebt haben, sondern wir leben in einem komplett neuen Leben, weil wir umgekehrt sind. Weil wir eine Entscheidung getroffen haben und dann können wir sogar sagen, weil wir von Neuem geboren sind. Weil in unserem Leben etwas ganz Entscheidendes und Neues geschehen ist, und wir nicht mehr nur so leben wie vorher, sondern auch nicht mehr dieselben sind, die wir vorher waren. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und noch einmal will ich einschränkend sagen, das kann eine ganze Weile dauern, bis wir das auch erleben, bis man davon etwas sehen kann, spüren kann. Und mit einer Weile meine ich nicht ein paar Tage oder Wochen oder Monate, sondern möglicherweise auch ein paar Jahre. Bis wir endlich diese tiefe Gewissheit haben. Und da haben es manche besonders schwer, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Das betrifft ja eine große Mehrheit unter uns, vermute ich einmal, dass einige auch in einem anderen Elternhaus aufgewachsen sind, aber die meisten haben das noch erlebt, ein christliches Elternhaus, von Kindesbeinen an mitgeschleift worden in Kindergottesdienste, Sonntagsschulen, ob man wollte oder nicht. Wir haben das ja selber auch so erlebt, wir wurden nicht gefragt, ob wir wollen, sondern wir mussten. Das war manchmal ein bisschen nervig, Erstaunlicherweise haben wir es mit unseren eigenen Kindern genauso gemacht. Wir haben nicht jeden Sonntag wieder neu darüber diskutiert, ob wir zusammen in den Gottesdienst gehen oder nicht, sondern das galt als gesetzt. Wir gehen am Sonntag in den Gottesdienst, ganz selbstverständlich, Sonntag für Sonntag, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Das war eine Regel in unserer Familie und die haben wir so auch eingehalten. Manche haben das einfach so übernommen aus ihrem Elternhaus und sagen, ich bin da so hineingewachsen in diesen Glauben. Ich kenne eigentlich gar nichts anderes, als so zu leben, dass am Sonntagmorgen der Gottesdienst dazugehört und in der Woche vielleicht noch einmal der ein oder andere Besuch in der Gemeinde. Aber wir haben nie etwas anderes kennengelernt und das ist ja klar, wir haben auch alle unsere Beziehungen innerhalb der Gemeinde. Wenn dann andere kommen und von ihrem Bekehrungserlebnis erzählen, dann werden diese Leute manchmal neidisch. Oder sie haben sogar den Eindruck, dass sie etwas ganz Wesentliches verpasst haben, weil sie nicht mit Datum und Uhrzeit sagen können, wann in ihrem Leben dieser entscheidende Wandel geschehen ist. Viele, die immer wieder danach fragen, muss man denn solch eine Entscheidung treffen? Muss man solch ein Datum sagen können, dass man formulieren kann, an dem und dem Tag habe ich mich für Jesus entschieden? Nein, muss man nicht. Muss man nicht. Man darf auch sagen, ich habe das als einen übergroßen Segen erlebt, dass ich so hineingewachsen bin in die Gemeinde und dann auch in den Glauben und dass ich nicht 1000 Umwege gehen musste über alle möglichen sonderbaren Lebenswege und Dinge, die ich ausprobiert habe, sondern dass ich einfach so in meiner Familie unter diesem Segen stand und so hineingekommen bin in meine Gemeinde und irgendwann auch gewusst habe, dass ich dazugehöre, dass ich Eigentum Jesu bin, dass ich an Jesus glaube. Wenn dann aber jemand kommt und sagt, ich habe mich am 31. August entschieden und von da an galt es, dann werden sie sofort ein wenig unsicher. Stimmt das denn auch, was ich da geglaubt habe bisher? Das ist ein großer Segen, wenn man in solch einer Familie, in solch einer Umgebung aufwachsen darf. Und zugleich müssen wir sagen, Sie kennen diesen alten Satz, Gott hat keine Enkel, sondern nur meine persönliche Beziehung zu Jesus Christus kann mich auch mit ihm in Verbindung bringen und dann bin ich ein Kind des Vaters. Nicht, weil meine Eltern fromm waren und die Großeltern auch, da könnte ich eine lange Biografie Ihnen erzählen von meinen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern, das reicht relativ lang zurück. Und trotzdem kommen wir nicht drum herum, das in unserem eigenen Leben festzumachen. Ich denke da an eine ältere Frau aus meiner Kindheitsgemeinde, eine ganz einfache, schlichte, sehr zurückhaltende Frau, die zu unserer Kerngemeinde gehörte mit ihrer Familie, ihr Mann, ihre Söhne, die waren längst schon erwachsen. Jeder wusste, die gehören zu unserer Gemeinde, die sind einfach immer da, im Gottesdienst, in der Bibelstunde, im Gemeindechor, die sind einfach immer da, die gehören zum Kernbereich unserer Gemeinde und dann hatten wir eine Zeltevangelisation, bei der jeden Abend aufgerufen wurde zu einer Entscheidung für Jesus und plötzlich steht diese Frau auf. Und geht nach vorne. Am letzten Abend, ich habe das Bild noch vor Augen, wie sie da vorne steht, erst einmal ganz einsam und dann kamen noch ein paar andere dazu. Wir waren es alle gewohnt, dass da so ein paar, ich sag mal, Loser-Typen nach vorne gehen. Wir hatten so ein paar Junkies dabei, wir hatten ein paar Jugendliche dabei, von denen wir wussten, da wird es auch langsam Zeit. Als ich nach vorne ging, da haben auch manche gedacht in der Gemeinde, endlich mal, da wurde es auch Zeit. Aber bei ihr, da merkte man, da geht ein Raunen durch die Gemeinde, durch dieses Zelt und jeder fragt sich, was passiert dann nun? Jeder merkte, da passiert nun etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Und dann sagte sie nach diesem Abend im persönlichen Gespräch, ich wollte einmal in meinem Leben bekennen, dass ich Jesus gehöre. Ich wollte einmal in meinem ganzen Leben in aller Öffentlichkeit zeigen, ich bin ein Eigentum dieses Gottes und Vaters. Ich gehöre zu Jesus. So etwas würde ich jedem empfehlen, einmal im Leben so etwas zu tun. Auch wenn Sie sagen, ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Schön, wunderbar, danken Sie Gott, dass es so ist oder war. Aber wenn Sie den Eindruck haben, dass da irgendwo eine Unklarheit in Ihrem Leben ist, wenn Sie sagen, ich habe so etwas Eindeutiges und Klares nie erlebt, da fehlt mir etwas, dann dürfen Sie jederzeit eine Klarheit schaffen. Nicht, dass Sie sich noch einmal bekehren müssten, noch einmal irgendeinen besonderen Weg gehen müssten, aber wenn Sie an den Kämmerer aus Äthiopien denken, dem Kämmerer aus dem Morgenland, Apostelgeschichte 8, da sehen Sie ja so etwas, der ist nicht erschüttert über seinem Leben, sondern der hört das Wort, das ihm Philippus auslegt, und dann sagt er ganz einfach, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Das wäre doch jetzt der richtige Zeitpunkt. Das wäre jetzt die richtige Gelegenheit, jetzt an diesem Tag, in diesem Augenblick einmal klar zu machen, einmal festzumachen, dass ich zu Jesus gehören will. Festmachen. Nur darum geht's. Und wenn jemand unter uns sitzt, der sagen müsste, ich habe das noch nie in meinem Leben festgemacht, dann möchte ich Sie ausdrücklich ermutigen, dann machen Sie es doch einmal fest. Einfach nur festmachen. Wir haben dafür ja den schönen Begriff der Konfirmation. Das heißt ja nichts anderes, als etwas festzumachen. Nur die meisten haben an ihrer Konfirmation gar nichts festgemacht, sondern sie haben nur feste gehofft, dass die Geschenke groß ausfallen. Aber dieses Festmachen, was eigentlich gedacht war, das hat nicht stattgefunden. Kann auch nicht unbedingt im Alter von 14 Jahren terminiert werden. Sondern das Festmachen, das geschieht dann, wenn ich weiß, ich will zu Jesus gehören. Und das können wir zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens tun oder nachholen. Ich will das jetzt festmachen. Das wäre eine echte Konfirmation. Das wäre ein echter Neubeginn, eine echte Klarheit, die wir schaffen dürfen. Und da sind diese Kriterien, die wir schon gehört haben, eine ganz große Hilfe. Orientieren zur ewigen Welt Gottes hin, wenn Sie ja sagen, ja, das will ich und dafür lebe ich. Haben Sie schon eins ganz fest. Ich bekenne, dass Jesus der Christus, der Herr, der Messias, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der Herr über allem ist, dann haben Sie ein zweites. Wenn Sie sagen können, ich will mein Leben nach dem Willen Gottes gestalten, auch wenn es mir nicht immer so glatt gelingt, aber ich will, ich möchte, dann haben Sie ein drittes. Und wenn Sie dann noch sagen können, ich habe die Seiten gewechselt, ich weiß, wohin ich gehöre, ich weiß, wessen Eigentum ich bin, dann haben Sie es festgemacht. Und das können Sie mit Datum und Uhrzeit, wenn Sie wollen, festmachen. Können Sie in Ihre Bibel eintragen. Heute habe ich mein Leben festgemacht. Nicht das Datum ist so wichtig, sondern dass wir es einmal in unserem Leben festgemacht haben und sagen können, ich gehöre meinem Herrn. Ich bin nicht genial, ich bin nicht der Überflieger, ich bin nicht der Treueste vielleicht, ich habe nicht den größten und den stärksten Glauben in meiner Gemeinde, aber ich habe das festgemacht. Und es gilt die Zusage, dass Jesus uns sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer immer zu mir kommt, der wird mir gehören. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Was hier geschieht, ist etwas ganz Einfaches und Eindeutiges, nämlich es kommt zu einer Eigentumsübertragung an einen anderen Eigentümer oder Besitzer. Da gibt es ja immer Schwierigkeiten, was jetzt richtig ist. Also mein Leben gehört ihm. Das muss geklärt sein, das muss eindeutig sein. Und da spielt es keine Rolle. Sie kennen das, wenn Sie beim Stand... Die meisten von Ihnen haben das erlebt, wenn Sie beim Standesamt waren und die Geburt eines Kindes gemeldet haben, dass dann der Name dieses Kindes ja blitzschnell irgendwo in irgendwelchen Dateien landet. Ich habe das mindestens 6 Mal bestaunt, wie schnell das geht, wenn der Name erst einmal eingegeben ist. dass sich dieser Name sofort auch verteilt in unzählige digitale Dateien. Das kriegen Sie gar nicht mit, wo das alles landet. Da ist schon die Einschulung mit festgelegt, die erst 6 Jahre später kommt. Alles schon gestreut und das kriegen Sie nie wieder raus aus diesen Datenbeständen. Um wie viel mehr gilt das, wenn Ihr Name jetzt im Himmel geschrieben ist? Dass Ihr Name hier niemals gelöscht wird, sondern geschrieben steht für Zeit und Ewigkeit. Und wie beim Standesamt auch, wenn Sie Ihr Kind da anmelden, dann spielt es keine große Rolle, ob das eine leichte oder eine schwere Geburt war, ob das Kind besonders hübsch oder nicht so hübsch war und welches Gewicht es hatte bei der Geburt, sondern einzig und allein, der Name ist nun eingetragen. Und das lässt sich nicht einfach auslöschen oder ausradieren, sondern das gilt nun, selbst wenn Ihr Name falsch eingetragen werden sollte. Das haben manche erfahren, wie schwierig das ist, diesen Namen später noch einmal zu korrigieren. Was geschrieben steht, das steht geschrieben. Und was im Himmel geschrieben steht, das steht absolut geschrieben. Und es braucht nur diese Eigentumsübertragung. Ich übergebe dir mein Leben. Und er nimmt mein Leben an. Und von da an gehöre ich nicht mehr zu dieser Welt, sondern zu seiner Welt. Ob ich diese Welt schon sehen kann oder alles verstanden habe und einen Blick dafür habe, das ist noch nicht entscheidend. Aber ich bin sein Eigentum. Wir kennen diese wunderschönen Formulierungen aus Jesaja 43, wo es heißt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Auch wenn das zunächst an Israel gesagt ist, dürfen wir es für uns nehmen. Du bist mein, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Und dann gilt es, bei ihm ist mein Leben. Dieses Leben und das kommende Leben immer in allerbesten Händen. Und es geht nun nicht mehr allein darum, was fange ich jetzt mit diesem Leben an und wie kriege ich das hin, etwas daraus zu machen, sondern die Frage ist, was fängt er nun mit meinem Leben an? Dass es nämlich zu einer ganz einschneidenden Veränderung kommt in meinem Leben, dass der Geist Gottes hineinkommt in, jetzt könnte ich sagen, in mein Herz, dass der Geist Gottes mein ganzes Leben, meine ganze Person, alles, was ich bin und habe, ausfüllt und es neu macht. Und das vor allem verbunden ist mit der Liebe Gottes, die in meinem Leben jetzt gegenwärtig ist. Nicht meine Liebe, nicht meine Liebe, sondern die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und dann heißt es weiter bei Paulus in Römer 8, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das setzt Paulus nun voraus, dass dieser Geist in euch wohnt. Und diese Formulierung ist deswegen so wichtig, nämlich wenn nun der Geist in euch wohnt. Wenn das wahr ist, dass dieser Geist in euch wohnt, dann dürft ihr euch ihm überlassen. Und er wird mit eurem Leben genau das tun, was er sich vorgenommen hat. Und er wird aus eurem Leben das machen, was er sich vorgenommen hat. Und wenn ich manchmal den Eindruck habe, dass ich von dieser Liebe so wenig sehe, oder wie es andere sagen, ich spüre gar nichts von dieser Liebe, wenn ich mein eigenes Herz ansehe, da ist nur eine gewisse Kühle, eine Distanziertheit. Da ist nichts von einer deutlichen, starken, spürbaren Liebe. Wenn ich die Liebe sehen will, dann gibt es immer nur einen Ort, da darf ich nicht auf mich selber sehen. Sondern ich muss immer auf das Kreuz Jesu sehen. Es gibt nur diesen einen Ort, wo ich das sehen kann. Wenn ich das Kreuz sehe, dann sehe ich eigentlich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Das eine ist, ich sehe, wie sehr die Welt ihn gehasst hat. Das gehört ja auch zum Kreuz. Ich sehe, wie sehr ihn die Welt gehasst hat, und ich kann fragen, wie sehr muss man einen Menschen hassen, um ihn ans Kreuz zu schlagen? Und wie groß muss dieser Hass sein, wenn dieser Mensch gar nichts Böses getan hat, sondern nur Gutes? Und trotzdem wird er ans Kreuz geschlagen. Und wir verstehen dann, wie hasserfüllt diese Welt ist. Wie viel Hass es im Menschen gibt gegen das Gute, gegen das Licht, gegen diese Liebe Jesu. Die Welt hasst mich, darum wird sie auch euch hassen, sagt Jesus. Und Johannes sagt, wundert euch nicht. Das ist das, was wir zu erwarten haben. Die Welt kann, wenn wir es freundlich sagen wollten, mit uns einfach nichts anfangen. Aber Jesus sagt es deutlicher und Johannes wiederholt das, sie wird euch hassen, so wie sie ihn gehasst hat. Aber wir sehen ein zweites. Wenn wir auf das Kreuz sehen, dann sehen wir vor allem, wie groß die Liebe Gottes ist. Gerade in dieser Spannung an diesem Kreuz, da stehen die vor ihm, die ihn so sehr hassen. Da hängt der eine, der sie so sehr geliebt hat. Also nicht die Frommen geliebt hat, nicht die Guten geliebt hat, nicht, wo manche sagen, ja, er hat schon gesehen, wer da zum Glauben kommen wird in Zukunft, sondern dass er die Feinde geliebt hat, die, die ihn so sehr gehasst haben, dass sie ihn ans Kreuz gebracht haben. Und genau das will Paulus sagen, genau das will uns die Bibel sagen, genau das tut Gott, der von ihnen so gehasst wurde, sieht sie an voller Liebe und gibt sein Leben hin am Kreuz ausschließlich um seiner Liebe willen. Für die Verlorenen, die Schwachen, die Zöllner, die Sünder, die Huren, den Ausgestoßenen, dass keiner verloren gehen muss. Und seine Liebe ist so groß, dass sie auch für die gilt, die ihn so abgrundtief hassen. Paulus wiederholt das, weil ihm das so wichtig ist im Römerbrief. Als wir noch Feinde waren. Und fährt dann fort, wenn wir nun mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Dass wir sehen, wie er vor Liebe brennt. Nicht nur zu den Frommen und den Guten, sondern wie er vor Liebe brennt vor denen, die ihn so abgrundtief hassen. Sehen, wie er mit Feinden umgeht. Und dass wir lernen, an ihm Maß zu nehmen. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft mit Christus Jesus entspricht. Die Frage, also nicht, wie gehen wir mit den Feinden um? Wie gehen wir mit denen um, die uns hassen? Sondern die Frage, die uns Johannes stellt, ist, wie gehen wir eigentlich mit denen um, die unsere Brüder sind? Da könnten wir doch schon mal ein wenig üben und lernen und Maß nehmen. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft mit Christus Jesus entspringt. Und wenn wir auf Jesus sehen, immer wieder Maß nehmen, diese Liebe sehen, diese Dimensionen sehen der Liebe Gottes am Kreuz, dann kann es nicht anders sein, als dass wir diese Liebe erkennen. Erkennen meint nicht nur, ich habe da mal was gesehen, sondern erkennen heißt, diese Liebe springt über, diese Liebe erreicht mich, diese Liebe erfüllt mich, ich kann nicht anders, als auf ihn zu sehen. Ich kann nicht anders, als ihm zu folgen. Ich kann nicht anders, als die Brüder und die Schwestern natürlich auch von ganzem Herzen zu lieben. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen wollten, vielleicht sogar, ich kann nicht anders, als auch die Feinde lieb zu haben, weil er sie lieb hat. Und das wünsche ich uns, dass es mehr und mehr gelingt. von dieser Liebe Jesu erfüllt zu sein. Wir wollen miteinander beten. Ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir jeden Tag neu von dieser Liebe leben dürfen. Nicht nur, wenn alles gut gelungen ist und wir ein gutes Gewissen haben, sondern auch und besonders dann, wenn so vieles in unserem Leben immer wieder schief geht, wenn wir nur bekennen können, dass wir schuldig geworden sind und dann auf dich sehen dürfen, auf dein Kreuz, dass du gerade für die Schuldigen ans Kreuz gegangen bist und dass es uns gilt, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Dass bei dir viel Vergebung ist, endlos Vergebung. Dass du nicht aufhörst, in großer Freundlichkeit und Güte uns nachzugehen, auf uns zu sehen, auf uns zu achten, uns immer wieder zu vergeben, immer wieder neu anzufangen. Und wie lange brauchen wir dazu, um das zu begreifen, zu verstehen, wie ernst es dir damit ist, so ernst, dass du dich ans Kreuz hast schlagen lassen. Und wir geben dir darüber die Ehre und danken dir und möchten mehr und mehr in deine Spur hineingehen und möchten so leben, wie es der Gemeinschaft in dir und mit dir entspricht. Dass auch andere erkennen, wie groß deine Liebe ist zu uns und zu all denen, die noch immer darauf warten. Wir loben dich und wir ehren deinen Namen darüber. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.